Teppe und Schwäne, der Jagdpodcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.
Weidmannsheil, Christian.
Weidmannsheil, Bene.
Ich freue mich wahnsinnig über diesen Tag, diese Aufnahme, diese Folge mit einem ganz großartigen Gast, den wir heute begrüßen dürfen. Und zwar ist das der liebe Maximilian Scherle von der Firma Krieghoff, der uns ein paar Tipps geben wird bezüglich Einschießen, Anschießen und dergleichen.
So sieht's aus. Hoffen wir mal. Moin, hier aus Ulm. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir heute hier aus Ulm dabei sein können.
Schön, dass die Schwaben inzwischen auch Norddeutsch können und Moin sagen.
Ja, ich meine, so war es schon immer. Wir passen uns natürlich immer an.
früher hieß es immer, wir Schwaben können alles außer Hochdeutsch, aber die Zeit ist vorbei.
Ja, richtig. Wir müssen uns ja mal anpassen.
Vielleicht passen wir auch deswegen so gut zusammen, weil, um es kurz vorwegzunehmen, Krieghoff unterstützt uns ja auch in unseren Videocasts mit ganz tollen Waffen, die wir benutzen dürfen und wo wir uns sehr drüber freuen. Und mit denen, und dann steigen wir auch gleich ein in das Thema, wir kürzlich auf dem Schießstand waren, um einen Kontrollschuss abzugeben. Hat bei mir und der Waffe ganz gut geklappt, möchte ich behaupten. Um es vorwegzunehmen, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man jedes Jahr den Schießstand besuchen sollte, bevor die neue Jagdsaison startet. Wie seht ihr das?
Ja, ich habe es auch gemacht. Ich war mit meinen Kindern zum Schießstand, denn mein Ältester hat ja nun schon seinen zweiten Jahresjagdschein gerade gelöst und meine Tochter bekommt in wenigen Tagen ihren ersten Jahresjagdschein, nachdem sie vor einem halben Jahr mit Jagdleben als ersten Probanden ihre Jägerprüfung mit Bravour bestanden hatte. Und nun haben wir natürlich dann auch alle Waffen pünktlich zum Aufgang der Bockjagd angeschossen und auch das Ganze mit Zielfernrohr und Schalldämpfer und so weiter versehen, sodass es wirklich perfekt ist. Dazu natürlich noch die richtige Munition. Und dazu sind wir auf den Schießstand gefahren. Und ja, es war ein großes Happening, weil natürlich dort sich auch die ersten Erfolge gleich einstellten und bei beiden, beim Alten übrigens auch, dann auch die, nicht nur die Waffen schossen, sondern auch der Steuermann.
Max, wie siehst du das als nicht nur Jagdprofi, sondern auch Waffenexperte? Ist es erforderlich, egal wie oft man mit dem Werkzeug geübt hat, egal wie kurz die jagdruhige Phase war, trotzdem mit seiner Jagdwaffe nochmal auf den Schießstand gehen, bevor es wieder losgeht?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Thema, das ist eigentlich, denke ich, für jedermann unumgänglich. Egal, ob man jetzt, sage ich mal, Einsteiger ist als Jungjäger oder ob man jetzt wirklich schon passionierter Jäger ist, ist es einfach immer wichtig, ab und zu auf den Schießstand zu gehen, nochmal zu kontrollieren, funktioniert mein Arbeitsgerät wirklich einwandfrei, weil, ja, ich sage immer, wir müssen uns ja schon bewusst sein, was wir hier für eine Verantwortung haben und was wir tun. Und dementsprechend ist es wirklich einfach, ja, es ist unumgänglich, dass wir einfach wissen, wir können wirklich hochpräzise mit unseren Waffen arbeiten. Es ist alles wirklich weidmännisch perfekt, so dass wir auch hier einfach zu 100% weitwirken können. Von dem her empfiehlt es sich immer, vor allem jetzt, sage ich mal, nach der Phase, wo jetzt mal etwas Hahnenruhe war, gerade wenn es jetzt in die neue Jagdsaison geht, dass man damit einfach, dass man mit seiner Waffe auf den Schießstand geht und einfach mal, egal ob man jetzt neue Munition hat oder nicht, einfach mal die Waffe mal kontrollschießt und dementsprechend, je nachdem Munitionswechsel oder nicht, dann die Waffe auch einfach neu einschießt.
Jetzt haben wir schon drei unterschiedliche Fachbegriffe gehört. Einschießen, Anschießen, Probeschießen. Was sind denn die Unterschiede da?
Ja, das ergibt sich mal wieder aus dem Gesetz. Und ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Und in § 13 Absatz 6 Satz 1, Halbsatz 1 des Waffengesetzes wird noch unterschieden zwischen An- und Einschießen. Früher war im Revier nur das Anschießen zulässig, also zwei oder drei Schuss, mal so einen Kontrollschuss machen. Heute ist auch das Einschießen im Revier zulässig und deshalb darf man eben das nicht nur auf dem Schießstand machen, sondern auch im Revier. Dort ist natürlich das längst nicht so sicher. Dort sind die Auflagen mit Sandsäcken und Einschießbock und anderen Dingen, auch mit digitaler Anzeige, längst nicht so perfekt wie auf dem Schießstand. Deshalb haben wir es dieses Jahr auch auf dem Schießstand gemacht, aber man dürfte es theoretisch auch im Revier machen.
Unabhängig, wie viele Schüsse das benötigt.
Genau, das war früher mal anders geregelt. Früher eben nur das Anschießen mit zwei oder drei Schuss zur Kontrolle. Heute darf man auch einschießen im Revier.
Jetzt kennen wir die rechtliche Situation. Max, wie ist es denn? Was gibst du denn für Tipps und Tricks an die Hand, wenn ich auf den Schießstand gehe, auf so einer Einschießbahn? Wie Christian das schon erzählt hat, man kennt das, man hat so ein, also bei uns zumindest so einen halbrunden Tisch. Und so ein Einschießbock, den man mit ein paar Rädchen verschrauben kann, oder eben ordentlich Sandsäcke, wo die Waffe quasi wie in einem Schraubstock eingespannt werden kann und ganz ruhig geschossen werden kann. Aber aus deiner Erfahrung, du bist ja nun regelmäßiger auf Schießständen, wie handhabst du das Ganze?
Ja, auch hier ist es, denke ich, recht unterschiedlich, würde ich hier einfach mal behaupten. Persönlich gehe selber auf den Schießstand und arbeite hier, so wie du es selber gerade gesagt hast, mit ja mit Sandsäcken, mit Auflagen an so einem Tisch, wo ich einfach solide sitze, eine gute Sitzposition habe, dass meine Arme dementsprechend einfach eine gute Auflage haben. Und damit schieße ich persönlich jetzt meine Waffen ein. Ja. Dann gibt es natürlich noch, wie Christian das schon gesagt hat, die Möglichkeit, je nach Schießstand oder Örtlichkeit das Ganze mit einem Bock zu machen, wo ich die Waffe einspannen kann. Ja, ich sag mal, auch hier scheiden sich die Geister. Was ist jetzt besser? Was ist hier der Vor- oder der Nachteil? Aber auch hier denke ich, das muss jeder für sich selber wissen. Ich sage einfach, ich muss einfach gute Auflage haben, die Möglichkeit haben, selber mich ein bisschen zu festigen, zu arretieren, dass ich einfach wirklich ruhig in Anschlag gehen kann und somit die Waffe dann auf, je nachdem, welche Schussdistanz ich anstrebe, einfach sauber einschießen kann.
Ganz praktisch noch die Frage als Rechtsschütze, weil ich das jetzt gerade kürzlich auf einem Schießstand gesehen habe. Da war ein Herr, der hat mit der linken Hand als Rechtsschütze, wie gesagt, da ist ja die rechte Hand, sollte dann am Abzug sein, wenn ich den Abzug betätigen möchte. Und die linke Hand hat das Zielfernrohr umklammert. Wo kommt die linke Hand deiner Ansicht nach hin? Einige machen das ja auch hinter den Hinterschaft so, um da ein bisschen vielleicht mit der Höhe zu spielen oder was auch immer. Wie machst du das?
Ja, so wie du schon gesagt hast, das ist auch allgemein das Thema Einschießen. Das ist ja, ich meine, ihr werdet das selber aus eigener Erfahrung vom, ich sage jetzt mal, vom Jagdstammtisch aus wissen. Man fragt vier Leute nach der Meinung, dann haben wir nachher sieben Meinungen. Das ist ganz unterschiedlich. Manche nehmen jetzt die Hand oder die Faust nach hinten unter den Schaft, um dementsprechend hier vielleicht noch ein bisschen Stütze zu geben. Manche gehen hin und legen die Hand einfach, je nachdem, bin ich Links- oder Rechtsschütze, einfach daneben auf den Tisch. Die anderen, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu stabilisieren, wenn, ja, man kennt es ja vielleicht mal, ist man ein bisschen aufgeregter oder hat ein bisschen zu viel Kaffee am Morgen getrunken. Und dann kommt der Herzschlag dann schon doch ein bisschen mehr durch. Und dann sowieso doch umso höher ich dann dementsprechend die Vergrößerung am Zielfernrohr drehe, umso intensiver wird das. Um das Ganze, und die legen die Hand dann oben auf, um das Ganze vielleicht nochmal ja, zu stützen. Also ich persönlich gehe hin und habe meine Hand eigentlich dementsprechend immer links vorne unter der Auflage am Vorderschaft. Aber hat jetzt keinen bestimmten Grund bei mir, sondern ich schaue, wie gesagt, dass ich solide eingerichtet bin mit der vorderen Auflage und auch hinten mit der Stütze beziehungsweise mit den Sandsäcken. Und das ist für mich meine optimale Ausgangsposition, um den Schuss anzutragen.
Ich finde das tatsächlich eine Frage, die man sich jedes Mal wieder stellt, wenn man dann da auf dem Hochsitz oder auf dem Schießstand ist, wohin eigentlich mit der linken Hand? Und ich habe dann auch genauso wie Max erstmal probiert, die linke Hand zur Fixierung des Vorderschafts zu verwenden. Aber am Ende habe ich es dann doch besser gefunden, den Hinterschaft damit noch tiefer in die Schulter einzuziehen und ihn noch besser auf dem Sandsack, den ich dann unter dem Hinterschaft hatte, zu fixieren. Und das hat auch wirklich Top-Schießergebnisse gebracht. Aber das ist natürlich eine Geschmackssache, jeder so, wie er mag, wie im wirklichen Leben.
Ja, genau, richtig. So sehe ich das auch.
Es sollte schon ruhig sein, das Ganze, um da diesbezüglich ein Fazit zu bekommen und das Absehen nicht auf der Anschussscheibe herumtanzen.
Naja, die richtige Atemtechnik ist ja auch noch so eine Sache. Also dieses Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen, Einatmen, halb ausatmen, Luft anhalten, schießen. So mache ich das dann immer und komme damit eigentlich ganz gut zurecht, dass man dann in dem Moment, wo der Finger gekrümmt wird, auch nicht besonders wackelt und der Schuss dann da sitzt, wo er hin soll.
Der Max schmunzelt gerade. Max, warum schmunzelst du? Also ich kenne es auch so. Ich mache es tatsächlich auch so. Auch nicht nur auf dem Schießstand, sondern ich versuche das auch bei, gerade wenn es an weitere Entfernungen geht in der jagdlichen Praxis. Ist das Quatsch oder sagst du doch, das ist schon etwas, wo man sich drauf konzentrieren sollte?
Ja, definitiv. Geschmunzelt einfach, weil das man merkt das schon, da kommt man ganz leicht vom Hundertsten ins Tausendste, was wie wo, und dann hört sich das wie eine komplette Wissenschaft für sich selber an, was es unterm Strich ja auch ist. Jetzt kommt es aber drauf an, ja, wie weit spinnen wir das Ganze? Aber es ist tatsächlich so, dass, so wie Christian das schon gesagt hat, so wie du das ja anscheinend auch machst, dass es da ganz gut ist, sich diese Atemtechnik da ein bisschen anzugewöhnen und gerade da so beim halb ausgeatmet, dass man da dementsprechend dann den Schuss brechen lässt. Auch hier, wenn man sich mit den Leuten unterhält, ist es auch wieder, handhabt das jeder anders. Meiner Meinung nach ist das aber trotzdem, so wie ihr das sagt, auch die richtige Methode. Und dementsprechend kann ich das, die Aussage so unterschreiben.
Nochmal, um beim Hundertsten ins Tausendstel zu bleiben. Wie weit nimmst du den Abzugsfinger in den Abzug? Jetzt nur das vordere Drittel, die ersten 1,3 Zentimeter oder sind es eher 1,7 Zentimeter?
Ich habe keine Ahnung, ich werde das selbstverständlich für euch ausmessen. Also, das kommt auch drauf an. Ich meine, es ist natürlich wichtig, dass ich den Finger, für mich persönlich das vordere Fingerglied, sage ich jetzt einfach mal, von meinem Zeigefinger einfach so weit in dem Abzug drin habe, dass ich einfach erstens mal eine saubere Auflage habe vom Finger, dass der nicht irgendwie nur an der Seite angetitscht ist, weil sonst ist das ja dann schon wieder so, dass ich den Abzug eigentlich nicht sauber nach hinten ziehe und gleichmäßig, sondern dass ich den ja eigentlich schon eher so halb dann von der Seite nach innen drücke, ja. Und da kann es natürlich auch schon wieder so sein, dass ich dieses Gefühl vom Abzug, dass das schon wieder ganz anders dann nachher bei mir ankommt, wie es eigentlich ist, wenn ich jetzt das Fingerglied wirklich sauber im Abzug drin habe und somit dann auch hingehen kann und den Weg des Abzugs dann sauber nach hinten ziehen kann.
Jeder hat ja auch andere Gefühle in seinen Fingern. Der eine
Ja, das
mehr
ist.
Hornhaut als der andere.
Ja, Arbeiterhände, Bürohände, so ist das eben. Ich kann jetzt nur von meinen Bürohänden sprechen. Die sind wahrscheinlich, behaupte, ein bisschen höheres Feingefühl. Und dann kommt es natürlich auch noch drauf an, gerade was das, gehen wir wieder einen Schritt weiter, was das Thema Stecher angeht. Die einen schießen ohne Stecher, die anderen haben ein höheres Abzugsgewicht, die anderen niedrigeres Abzugsgewicht. Da ist es natürlich, spielt es natürlich dann, also umso feiner, so ist es zumindest bei mir, spielt es natürlich dann noch sogar eine höhere Rolle, dass ich wirklich hier eine saubere Auflage von meinem Finger am Abzug habe, weil gerade wenn ich den Stecher betätigt habe, da ist das ja wirklich dann teilweise ein marginales Abzugsgewicht und da muss es dann sogar für mich persönlich noch einwandfreier sein, dass der Schuss dann auch wirklich optimal bricht.
Also die Sembrio hat ja einen Rückstecher und beim Einschießen letzte Woche habe ich den natürlich auch verwendet und da brauchte ich ja wirklich nur wenige Gramm, um dann den Schuss auszulösen. Wie viel Gramm ist dann so dieses Abzugsgewicht mit Stecher?
Mit Stecher, ja, das ist unterschiedlich. Also das können wir dementsprechend auch einstellen. Dementsprechend können das zwischen 400 und 600 Gramm sein.
Und ohne Stecher, wie viel? Das ist dann über 1 Kilo, oder?
Ja, da sind wir dann eigentlich in der Regel so bei 1100 bis 1200 Gramm bei uns. Also allgemein, also alle unsere Waffen, egal ob Sembrio oder unsere kombinierte Waffen, haben dementsprechend immer einen französischen Stecher mit verbaut. Egal ob ein Abzug oder dann auch beim Doppelabzug ist das standardmäßig verbaut in unserem, also in dem vorderen Abzug.
Also der französische Stecher ist ja bekanntermaßen der Rückstecher, der, den man
Richtig.
nach vorne schiebt. Das ist alles so ein bisschen widersprüchlich. Und der deutsche Stecher ist dann der Doppelstecher, der dann eben noch einen zweiten Abzug hat, den man erst einmal ziehen muss, um dann den vorderen Abzug einzustechen.
Richtig.
Aber diese Kombination, die kennen wir ja auch aus euren Drillingen, aus diesen kombinierten Waffen. Das ist ja auch noch ein
Oder aus
bisschen.
meiner Krieghoff Klassik.
Ach, da hast du die
Zum
auch.
Beispiel. Ja,
Ja.
genau.
Die durfte ich
Richtig.
übrigens noch niemals anfassen, Bene.
Doch, darfst du. Heute ist es soweit, Christian. Heute darfst du sie mal anfassen.
Oh, ich mache mir ein Kreuz ins
Richtig.
Kalender. Den
Ja,
Kalender.
genau. Richtig. Da ist auch ein Stecherverbot. Richtig. Da waren wir großzügig. Haben gesagt, Mensch, komm, bei Bene verbauen wir auch einen Stecher.
Dafür habt ihr dann in der Holzklasse ein bisschen gespart, oder?
Nein, das war ja damals ein eigenes Thema. Bene hat ja damals gesagt, Mensch, das interessiert mich und das vielleicht, aber such doch mal eine Waffe raus, die zu mir passt. Dann haben wir gesagt, nein, wir suchen nicht mal Schönes raus und haben dann haben uns dann für die Klassik entschieden. Nee, Spaß beiseite. Er hat sich von Anfang an eigentlich in die Doppelbüchse verliebt, vor allem in die Kombination mit dem Wechsel auf Flinte. Und ja, so ist es dann die geworden. Und da haben wir uns natürlich dann auch nicht in der Holzkategorie lumpen lassen.
Das stimmt. Jetzt noch einmal zurück zum Thema Einschießen. Das ist jetzt ja auch wieder so eine Glaubensfrage. Ich bin mittlerweile ja ein großer Fan von GEE. Und jetzt für alle, die noch relativ frisch dabei sind bei dem Thema, schieße ich meine Waffe lieber auf GEE ein. Erste Frage, was ist die GEE? Oder schieße ich sie lieber auf 100 Meter Fleck ein?
Tja, das ist so eine Glaubensfrage. Wie hältst du es, Gretchen, mit der Religion? Und ich habe früher immer Fleck eingeschossen. Immer, immer, immer. Und heute, ich weiß nicht, ob es Bene war, ich glaube natürlich nicht, habe ich mich davon nicht überreden, sondern überzeugen lassen, dass es besser ist, auf GEE einzuschießen. Jungjäger könnten meinen, ja, aber da steht ja auf der Munitionspackung immer die günstigste Einschussentfernung, 174 Meter oder so etwas. So lang ist ja gar kein Schießstand. Nee, muss auch nicht. Wer sich so ein bisschen mit Ballistik beschäftigt hat, der weiß, so ein Geschoss fliegt ja auch so eine Bahn, die nicht gerade ist, sondern gewölbt, analog unserer Erde oder einem Halbkreis in irgendeiner anderen Form. Und je nach Kaliber, Geschossgewicht, Geschossform und auch Treibladung ist diese Kurve eine andere. Und bei der günstigsten Einschussentfernung hat man eben die Möglichkeit, dass man dort sowohl diesen Bereich von über 150 Metern gut abdeckt, aber eben auch eine relativ gestreckte Flugbahn bis dorthin hat. Das heißt, auch auf 50 und 100 Meter nur mit geringen Abweichungen zu kämpfen hat, sodass man also für jagdlichen Gebrauch immer einen günstigen Erhaltungszustand seiner ballistischen Kurve hat.
Das hast du richtig professionell gesagt, Christian.
Wollte ich auch gerade sagen, Mensch Meier.
Mensch Meier, aber Mensch Max, wie siehst du das Ganze?
Ja, das ist auch wieder das Gleiche. Ich persönlich nehme auch immer die GE. Ganz, ganz einfach, weil wir, ja, Wir sind ja draußen, wenn man so ein bisschen mehr unterwegs ist als jetzt im heimischen Revier, wo man jetzt wirklich, sage ich mal, jeden Stein kennt und ganz genau nachher die Entfernungen weiß. Also so ist es zu mir zumindest, dass ich sage, es ist einfach, wenn man diese GEE eingeschossen hat, dann ja, kann man sich auch mal jetzt ohne Probleme, sage ich mal, um 30, 40 Meter verschätzen in einem gewissen Bereich, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht, was alles nachher, was weiß ich, über 200, 300 Meter rausgeht, da wird es natürlich dann schon wieder gefährlicher. Aber ich sag mal, alles, was so bis auf 200 Meter grob geht, kann man sich da dann auch durchaus vielleicht mal um ein paar Meter verschätzen, ohne dass man jetzt das Risiko fährt, dass man keinen weidmännischen Schuss mehr antragen kann. Also meine persönliche Meinung, ja. Also das hält auch wieder jeder anders. Manche sagen, okay, nein, ich möchte 100 Meter Fleck haben, weil wenn ich dann dementsprechend weiß, okay, es geht jetzt ein bisschen weiter, oder ich messe hier, was ja mittlerweile Gott sei Dank fast jedes Fernglas hat mit einem Entfernungsmesser oder auch, dass ich so einen dabei habe, dass ich dann weiß, okay, es geht weiter, dass den Leuten dann lieber ist, okay, ich weiß, ich muss jetzt auf dem Stück selber ein Stückchen höher anhalten. Ja, auch da gibt es wieder, behaupte ich, zwei verschiedene Religionen und da kann auch wieder, ja, das muss dann jeder selber wissen, was ihm dann lieber ist.
Wir wollen jetzt nicht die Diskussion anfangen, ob bleifrei oder bleihaltige Geschosse sinnvoller oder nachteiliger sind. Das führen wir vielleicht an einer anderen Stelle doch mal aus. Aber hier soll es jetzt darum gehen. Worauf ich ansprechen möchte, ist eben die deutlich gestrecktere Luft. Worauf ich aus bin, ist die deutlich gestrecktere Flugbahn von bleifreien Geschossen. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber Max runzelt schon wieder die Stirn. Es ist doch grundsätzlich so, dass die Bleifreien weiter fliegen als, oder eine gestrecktere Flugbahn, um es korrekt auszudrücken, als die Bleihaltigen, oder nicht?
Teilweise ja.
Teilweise ja. Okay, einigen wir uns darauf. Sehr gut. Jetzt ist es
Ja,
so,
sonst
dass
kommen wir
ich,
wieder ins Tausendste.
wenn ich noch ein bleihaltiges Geschoss verwende, ich habe jetzt alle meine Waffen auf bleifrei umgeschossen. Wenn ich den Munitionswechsel einfach so vornehmen möchte, ist es ja nicht so, ich gehe zum Büchsenmacher, kaufe mir 40 Schuss bleifreie Munition und kann davon ausgehen, dass sie genau dahin schießt, wo meine andere Murmel hingeschossen hat. Was muss ich bei einem Munitionswechsel bezüglich des Einschießens, Anschießens, Probeschießens beachten?
Ja, also vom Grundsatz her ist es natürlich so, dass die Geschosse eine komplett andere Zusammensetzung haben an Material. Ich sag mal so, wenn ich jetzt wirklich die Waffe lang mit Blei geschossen habe und es wirklich zu 100% genau machen möchte, empfiehlt sich natürlich grundsätzlich, man kann das selber machen oder dass man zum Büchsenmacher geht und eine chemische Laufreinigung mal machen lässt. Ja, dann ist der Lauf wieder innen wirklich rein und dann kann ich somit hingehen und muss auf den Schießstand gehen, was der Büchsenmacher genauso tun muss, um dann eben mit der neuen Munition nochmal einzuschießen, weil, so wie es du gerade eben gesagt hast, die bleifreien Geschosse, die haben einfach, das sind leichtere Geschosse vom Grundsatz her. Darum haben auch viele eine gestrecktere Flugbahn. Wird dementsprechend hier das Schussbild auch komplett ganz anders sein als mit meiner alten Munition. Und darum empfiehlt sich's dann hier, erstmal ein paar Probeschüsse zu machen, dass ich mal weiß, okay, alles klar, schießt meine Waffe überhaupt mit der gekauften Munition? Ja, was kriege ich denn von Streukreis zusammen? Und wenn ich sehe, okay, alles klar, der oder die Läufe schießen mit der Munition zusammen oder dementsprechend der Lauf für sich selber, dann kann ich mich an das Einschießen machen und kann dann mit der neuen Munition meine Waffe wieder auf entweder Fleck oder wie vorher angesprochen die GEE einschießen.
Also tatsächlich zu dem Bleifreien mit einem anderen Gewehr, Hersteller werden jetzt natürlich nicht genannt, hatte ich das Problem tatsächlich heute leider ein relativ exotisches Kaliber, ein 7x57, wurde mir damals von abgeraten, als ich meine Forstwirt-Ausbildung begonnen hatte, weil es für das europäische Wild nicht ausreicht, was man heute weiß, dass natürlich absoluter Quatsch ist. will jetzt wieder nicht in die Kaliberdiskussion einsteigen, aber da habe ich das auch gemerkt, dass es fast eine komplette Packung bleifreie Munition gebraucht hatte, bevor sich der Lauf scheinbar mit diesem Geschoss abgefunden hat und dann auch Gruppen fabriziert hat, die weitgerecht und jagdlich vertretbar sind.
Also ich kann
Richtig.
das gar nicht bestätigen. Vielleicht habe ich hier mal eine andere Meinung, aber erstens habe ich neulich mal meine Waffe tatsächlich geputzt. Wir haben das ja.
Den letzten Jahren nur freigeschossen.
Wir haben das ja neulich mal bei Gerd Simon bei Ballistol gelernt, wie es funktioniert. Und ich habe jetzt ja auch alles Equipment dafür, sogar einen Putzstock. Und dann habe ich tatsächlich mal meine Waffe sauber gemacht und es gibt Munition, die hatten wir dort auch auf dem Schießstand, wo du bleifrei und bleihaltige Munition von einer Sorte verwenden kannst und die fast Loch in Loch schießt. Also auch da war ich verwundert, welche Möglichkeiten es da gibt in der Laborierung offenbar und dass man hier die Möglichkeiten geschaffen hat, das so zu machen. Also was lernen wir daraus? Erstens, für mich jedenfalls habe ich daraus gelernt, es ist gut, auch mal die Waffe zu putzen. Mein Schießausbilder während der Jungjägerausbildung hat gesagt, man kann eine Waffe nur kaputt putzen. Eigentlich braucht man sie gar nicht zu reinigen. Und bei der Bundeswehr habe ich das mit der Waffenreinigung alles ein bisschen in einer Überdosis genießen müssen. Schon damals gab es zu wenig Winterdiesel und zu wenig Munition. Das kennen wir ja von der Bundeswehr. Also haben wir die Tage damit verbracht, Waffen zu reinigen. Und das auf alle möglichen Arten. Das möchte ich jetzt hier nicht ausführen. Nicht, dass noch einer auf dumme Gedanken kommt, was man da alles für verwenden kann. Also bin ich jetzt dabei, irgendwo so ein gesundes Mittelmaß zwischen nicht putzen und akribisch putzen zu finden. Und ich habe es, glaube ich, jetzt so weit, dass die Waffe wieder vernünftig schießt, dass der Dreck da raus ist. Und ja, dass wirklich ich mit dem Schussbild, was ich dort auf dem Schießstand mit der Semprio hatte, sehr zufrieden bin.
Also das kann auch gehen, dass bleifrei und bleihaltige zusammenschießt. Habe ich in einer anderen Konstellation auch schon gehabt. Auf jeden Fall so, dass es noch jagdlich vertretbar ist. Wichtig ist nur, dass wenn man einen Munitionswechsel macht, natürlich das Ganze ausprobiert, vorher sorgfältig, auch auf einem Schießstand, falls nämlich da Eventualitäten auftreten, da man sofort quasi Laborbedingungen hat, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Wir haben ja mittlerweile das große Glück, Schalldämpfer verwenden zu dürfen oder Schallminderer, wie es andere sagen. Was ist denn beim Einschießen und Anschießen mit einer Waffe, die die Möglichkeit hat, einen Schalldämpfer zu verwenden, zu beachten? Sollte ich die, weil auf dem Schießstand die Schussbelastung ja deutlich höher ist als im jagdlichen Alltag, möchte ich zumindest behaupten, bei den allermeisten von uns, vielleicht bei dem einen oder anderen auch andersrum. Aber wenn ich eine Waffe mit einem Schalldämpfer bei der Jagd verwenden möchte, sollte ich die doch auch mit einem Schalldämpfer kontrollschießen. Oder hat ein Schalldämpfer keine Auswirkung?
Also ich habe, wenn ich mich da ganz kurz mal einschalten darf,
Bitte.
erhebliche Abweichungen schon gesehen. Also neulich auf dem Schießstand waren das so ungefähr 12 Zentimeter hoch und 8 Zentimeter rechts. Also das heißt, nicht nur in der Höhen, sondern auch in der Seitenrichtung gab es da erhebliche Veränderungen. Das heißt, man muss in jedem Fall das auch notieren, wie sind denn die Abweichungen mit und ohne Schalldämpfer, wenn man mal den Schalldämpfer zu Hause vergisst, dass man dann eben trotzdem schießen kann und weiß, wohin die Waffe auch ohne Schalldämpfer schießt. Also es ist ganz wichtig, das hier so zu dokumentieren und auch wirklich mit Schalldämpfer einzuschießen. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Nein, nicht wirklich. Also es ist wirklich höchst selten so, dass die Waffe dann wirklich, sage ich mal, Loch in Loch schießt. Also ich persönlich habe die Erfahrung noch nie gemacht. Da gibt es vielleicht Leute, die das gemacht haben, aber ich habe es jetzt bis dato noch nicht gesehen. Aus einem ganz einfachen Grund, das ist jetzt, sage ich mal, sobald ich am Lauf etwas verändere, vom Grundsatz her mache ich ihn kürzer, als Beispiel, mache ich einen Schalldämpfer drauf. Selbst hier wird es unter den Schalldämpfern wird's Unterschiede geben, wenn ich logischerweise, jetzt gibt es ja die Titan-Schalldämpfer und dann gibt es die normalen Schalldämpfer, die haben natürlich ein unterschiedliches Gewicht und somit habe ich grundsätzlich ein anderes Schwungverhalten vom Lauf im Schuss. Ja? Und das macht eben dann diese Abweichungen aus, weil der Lauf natürlich nachher im Schuss anders schwingt. Das ist ganz einfach. Aber es ist auch selbst das. Ich persönlich habe jetzt eine Kombination bei meiner Kipplaufbüchse aus Schalldämpfer und je nachdem, in welches Land es geht, auf eine Jagdreise, wo man keinen Schalldämpfer benutzen kann, habe ich entweder gar nichts vorne drauf oder ich habe dann eine Mündungsbremse vorne drauf. Und selbst hier sind die Abweichungen tatsächlich schon gegeben. Und deshalb ist es hier, sobald ich was an der Waffe an sich selber verändere, gehen wir jetzt mal nur an den Lauf, ist es unabdinglich hier, selbst wenn ich, also ich mache das selbst, wenn ich weiß, okay, mit meiner Mündungsbremse schießt die Waffe jetzt 2 Klicks rechts und vier Klicks hoch, ja, gehe ich trotzdem hin und mache jedes Mal, wenn ich weiß, okay, ich muss das ändern und ich gehe jetzt auf eine Jagdreise, selbst da gehe ich hin und mache jedes Mal nochmal einen Kontrollschuss, ob das auch wirklich noch alles so passt.
Wenn du sagst, Änderung von Waffen, so ist natürlich auch die Verwendung eines Vorsatzgeräts irgendwo eine Veränderung. Und Vorsatzgeräte sind ja nun omnipräsent in unserem jagdlichen Alltag. Es ist zwar völlig unterschiedlich in den Bundesländern geregelt, aber auf Sauen und bei uns in Niedersachsen zumindest auch auf Raubwild kann man ja inzwischen die Vorsatzgeräte nicht mehr wegdenken. Und insofern ist ja auch das ein Punkt, der noch einmal das ganze System von optischer Linie und ballistischer Linie ja manipuliert, durcheinander bringt, verändert. Und auch dort sollte man in jedem Fall noch nicht nur einen Probeschuss machen, sondern hin und wieder auch mal einen Probeschuss machen. Ich habe nämlich festgestellt, dass die häufige Verwendung eines Vorsatzgerätes auch dazu führen kann, dass die eine oder andere Einstellung am Zielfernrohr, an der Montage oder auch am Vorsatzgerät als solchem durchaus variieren kann.
Ja, absolut richtig. Da ist es natürlich auch wieder so, da gibt es wieder mehrere Faktoren, die grundsätzlich auf das Schussverhalten einwirken können. Punkt Nummer eins, wir haben einen Adapter auf dem Zielfernrohr drauf. Da sage ich jetzt mal, da gibt's natürlich auch wieder unterschiedliche Varianten. Mittlerweile gibt es ja zig Varianten, die für den einen, sage ich mal, haltbarer oder sicherer sind als für den anderen und der andere macht so. Aber selbst da habe ich schon mal den ersten Punkt, wenn der sich lockert oder wenn der nicht richtig montiert ist, selbst da geht es schon los, dass ich danach eine Abweichung im Schuss haben kann. Dann kommt das Gerät an sich selber mit dazu. Ja, ist es jetzt ein Röhrengerät oder ist es tatsächlich, sage ich mal, ein Wärmebildvorsatz, wo ich ja mehr oder weniger auf den Bildschirm schieße? Selbst da muss ich dementsprechend dann nochmal über das Gerät an sich selber nachjustieren, dass das nahe wieder passt. Dann gibt es wieder Geräte, da muss ich das schon nicht mehr machen, die machen das selbstständig. Also hier gibt es 100 verschiedene Varianten und das ist dementsprechend auch wieder technikabhängig, was ich da machen muss. Also da muss man sich auch ganz genau informieren, okay, was lege ich mir hier zu und welche Leistungen kann das Gerät erbringen? Und dann, was man auch wiederum hier nicht vergessen darf, ist an sich selber das Gewicht, was dann nachher noch auf das Zielfernrohr draufkommt. Das Zielfernrohr sitzt auf den Läufen, also haben wir auch dementsprechend hier wiederum eine Gewichtsveränderung auf den Läufen, was auch hier schon wieder zu einer Änderung im Schussverhalten beziehungsweise in das Schwingen der Läufe wieder übergehen kann. Also hier gibt es wirklich viele Sachen, die man beachten muss. Oder sollte und dementsprechend auch hier ganz, ganz wichtig, gerade wenn ich es länger nicht benutzt habe oder jetzt, was weiß ich, dann sollte ich einfach hingehen und ja, ich muss mir die Mühe machen, hier nochmal auf den Schießstand zu gehen, alles wirklich nochmal zu kontrollieren, passt alles, sitzt alles richtig und dann nochmal damit Probe zu schießen, ob auch hier wirklich, dass sich hier nichts verändert hat.
Also ich habe mal einen Hersteller von solchen Geräten damit konfrontiert, dass es doch teilweise ganz erhebliche Abweichungen geben kann. Und da sagte mir dort der Mitarbeiter auf einem Messestand, ja, also deshalb empfehlen wir ja auch vor jeder Verwendung des Gerätes einen Probeschuss zu machen. Das ist natürlich, glaube ich, in der Praxis nicht so, aber wenn man eben sieht, dass die Streukreise durch die Technik in der Vergangenheit waren sie noch größer, aber auch heute noch zum Teil vorhanden sind, je nach Technik, je nach Adapter, auch da gibt es ja manchmal Adapter, die ein bisschen Spiel haben, die ein bisschen Spiel bekommen, wo sich die Schrauben ein bisschen lösen. Auch da gibt es inzwischen neuere Techniken. Aber es ist unglaublich ärgerlich und aus meiner Sicht auch tierschutzrechtswidrig, wenn man dann eben ein Stück beschießt und das eben ganz schlecht trifft, weil die Kombination aus Waffe, Optik und Nachtsichttechnik nicht perfekt aufeinander abgestimmt ist oder nicht mehr perfekt aufeinander abgestimmt ist durch eben Gebrauch, Verschleiß, was auch immer. Also da sollte man auch aus meiner Sicht zusätzlich Sicherheit schaffen, dadurch, dass man eben regelmäßige Probeschüsse macht, um eben hier nicht Tierleid in Kauf nehmen zu müssen oder eben dann damit ja verbunden auch den nächsten Tag eben lange nachsuchen. Und aber vor allem eben der Verstoß gegen die Waldgerechtigkeit, das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Absolut richtig.
Also halten wir fest, egal was wir tun, ein Besuch auf dem Schießstand sollte für jeden von uns Pflicht sein, nicht nur für das eigene Gefühl, dass man weiß, dass die Waffe dahin schießt, wo sie auch hinschießen soll, sondern auch, weil wir es natürlich dem Wild schuldig sind und dem Grundsatz der Waldgerechtigkeit natürlich entsprechen wollen. Max, unsere Gäste haben immer das letzte Wort, sozusagen. Deshalb
Darf ich jetzt noch mal was sagen?
darfst du noch was sagen?
Max fühlt sich ja schon immer sagen wollte.
Max sieht sich ja schon
Damals.
nicht mehr als Gast, sondern schon als Teil des Ganzen. So oft, wie wir einander die letzten Wochen und Monate uns begegnet sind. Und ich kann mich da an wunderbare Zusammenkünfte und auch einen großartigen Gaumenschmaus auf eurem IWA-Messestand erinnern. Ja, herzlichen Dank auch euch von der Firma Krieghoff nochmal für die großartige Kooperation und ständige Gastfreundschaft uns gegenüber. Insofern sehen wir dich und du dich sicherlich auch selber nicht mehr so als Gast, sondern schon Teil von Teppe und Schwäne.
Ja, natürlich. Das tue ich. Das tun wir als Krieghof auf jeden Fall. Es ist eine großartige Zusammenarbeit. Wir sind da ganz froh. Es ist ja, es ist einfach schön. Es macht Spaß. Und ja, das war für mich in dem Fall auch der Abschluss zu dem Ganzen. Ich hoffe, das geht noch weiter. Ich hoffe, wir werden noch viele tolle Projekte haben und viele tolle Podcasts und was weiß ich nicht alles. Und ja, dann hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben. Das war jetzt dann viel Waldmannsheil haben, tolle Anblicke, eine sichere Kugel und kann uns allen nur das Beste für das kommende oder schon bereits gestartete Jagdjahr 2024-25 wünschen.
Das war aber hervorragend. Ein
Ja, ich
tolles
habe es nicht
Schlusswort.
mal abgelesen.
Vielen Dank, Max. Das war großartig. Euch auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritikpunkte und natürlich auch Lob für uns habt, lasst es uns wissen. Wir freuen uns sehr über alles, was da kommt. Wir dürfen schon ankündigen, dass wir schon bald die nächste Videocast-Aktion mit Krieghoff vorhaben. Dazu aber später mehr. Max, nochmal ganz herzlichen Dank. Und Krischi, ich finde, du hast das auch wieder ganz wunderbar gemacht.
Oh, danke. Ich freue mich so über Lob. Es ist doch so selten geworden.
Horido!
Joho.
Horido.
Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.